Werdet voll Geistes, brauchen wir dazu mehr Lobpreis? So lautet das Thema vom heutigen Abend. Wie kommt der Christopher auf so ein Thema? Ganz klar, ich komme auf das Thema aufgrund von einem Bibeltext, nämlich Epheser 5, die Verse 18b und 19. Da steht in der Schlachterübersetzung, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. In der Elberfelder Übersetzung, da steht, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Ich möchte gerade den Übersetzungsunterschied ein bisschen erklären. Dazu sollte man Griechisch kennen. Und zwar im Griechischen, da steht für redet und dann später auch singt und spielt jeweils eine Partizipform. Diejenigen, die sich mit Grammatik auskennen, die wissen, was eine Partizipform ist. Redend, spielend, singend, das sind Partizipformen, und zwar des Partizippräsens aktiv. Und so ein Partizip kann man eben auch mit indem übersetzen. Werdet voll Heiligen Geistes indem. Und das ist eben sehr gut übersetzt an dieser Stelle von der Elberfelder Übersetzung. Und das zeigt uns nämlich an, wie wir voll Heiligen Geistes werden können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn wir voll Heiligen Geistes werden können, indem wir Lobgesänge Gott darbringen, müssen wir jetzt im Gottesdienst vor jeder Predigt eine halbe Stunde Lobpreis haben, damit wir voll gefüllt sind vom Heiligen Geist. Und wenn wir so voll gefüllt sind mit Heiligem Geist, kann man ja die Predigt ein bisschen kürzen auf 10 Minuten oder so, weil wir sind ja schon voll Geistes, da braucht es ein bisschen weniger Predigt. Also wenn wir es so verstehen würden, hätten wir sicher eine Fehlinterpretation von diesem Text. Und doch gibt es einige Gemeinden mit evangelikalem Hintergrund, verschiedener Couleur, wo solche Sachen in ähnlicher Weise gelehrt oder gehandhabt werden. Die einen machen es pragmatisch und bei anderen steht eine Lehre dahinter. Da wird zum Beispiel gesagt, wir brauchen die Lobpreiszeit vor der Predigt ganz unbedingt, dass die Herzen von den Gottesdienstteilnehmern wie vorbereitet werden für die Aufnahme vom Wort Gottes. Ohne diese Lobpreiszeit ist das Herz halt nicht ganz so aufnahmefähig. Niemand von unserer Gemeinde hier, von der anderen Gemeinde, hat mal ein Seminar zum Thema Lobpreis besucht in der Gemeinde und kam dann danach zu mir und hat mir dann berichtet. Also dort habe ich Folgendes gelernt, wenn man die Bibel aufschlägt in 2. Chronik 20. Übrigens ist das ein ganz interessantes Kapitel. 2. Chronik 20, Vers 21 und 22, da ist die Rede davon, dass Juda angegriffen wurde von seinen Feinden. Und dann haben sie Folgendes gemacht, sie haben eine Lobpreiskämpfer vorne hingestellt, die haben dann Gott gepriesen mit Liedern und hinterher kamen erst die voll ausgerüsteten Soldaten und dann hat Gott einen großen Sieg geschenkt. Und das ist doch ein Zeichen dafür, dass, wo wir Gott loben und preisen, dass er uns den Sieg schenkt. Also wenn wir Durchbrüche in der Gemeinde haben wollen, da brauchen wir vor den Kriegern mit dem Schwert wie eine Lobpreiszeit. Also das Kapitel 2. Chronik 20 ist wirklich hochinteressant zu lesen, aber wenn wir davon dann so eine Ableitung machen würden, ich denke, das ist nicht gerechtfertigt. Überall dort, wo wir eine bestimmte Methode präsentiert bekommen, so und so musst du vorgehen und dann hast du das Wirken vom Heiligen Geist wie garantiert. Da bin ich immer skeptisch. weil der Heilige Geist ist die dritte Person von Gott und es geht nicht darum, dass wir uns Gott verfügbar machen, ich mache das und dann steht mir Gott zur Verfügung, sondern es geht immer darum, dass wir Gott zur Verfügung stehen. Es gibt eine einzige Methode, in Anführungszeichen, wo wir wahrnehmen können, wo wir gewiss sein können, da wirkt der Heilige Geist. Nämlich, wenn wir die Bibel, das Wort Gottes, lesen. Die Bibel ist nämlich vom Heiligen Geist inspiriert und wo wir uns dem Wort Gottes aussetzen, da ist uns das Wirken vom Heiligen Geist gegeben. Aber bei all anderen Methoden, wenn man da gesagt bekommt, das musst du tun und dann wirkt der Heilige Geist, da bin ich sehr skeptisch. Und doch ist es auch so, und das ist mir genauso wichtig, dass der Heilige Geist nicht nur über das Lesen von der Bibel wirkt. Der Heilige Geist wirkt nicht nur dann, wenn wir die Bibel lesen, sondern der Heilige Geist kann auch außerhalb vom Lesen der Bibel wirken. In der Bibel, da redet der Heilige Geist klar und deutlich zu uns, aber der Heilige Geist kann uns auch spezifisch führen und es ist Gottes Wunsch für uns, dass wir erfüllt vom Heiligen Geist unser Leben führen. Und darum schreibt der Paulus hier ja auch, werdet voll Geistes. Und dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist, das ist mir auch wichtig zu betonen, das dürfen wir nicht verwechseln mit dem Empfang vom Heiligen Geist bei der Bekehrung und Wiedergeburt. In Epheser 1, Vers 13, da steht ganz deutlich, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir das Wort Gottes gehört und angenommen haben, wo wir zum Glauben gekommen sind, da sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also den Heiligen Geist empfangen wir bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Das lehrt der Paulus in Epheser 1, Vers 13. Aber jetzt gibt es für uns Gläubige auch ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und das lehrt der Paulus in Epheser 5, Vers 18. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Form, Verbform, schon wieder Grammatik. Der Christopher hat es heute mit der Grammatik. Sondern werdet voller Geist, wörtlich, werdet gefüllt mit dem Geist. Das ist ein Imperativ im Passiv. Interessant die Form, ein Imperativ im Passiv. Beim Passiv ist man ja passiv. Und beim Imperativ, da muss man was tun, da wird einem was befohlen. Und eigentlich müssen wir jetzt was tun und auf der anderen Seite können wir es gar nicht tun, weil wir ja passiv sind. Also das ist eine hochinteressante Form, werdet gefüllt mit dem Heiligen Geist, werdet gefüllt mit dem Geist. Wie genau sollen wir uns das vorstellen? Aktiv und passiv sein zugleich, das ist ja irgendwie wie ein Widerspruch. Aber ich will uns das veranschaulichen und zwar damit, das Glas, das sind so wie wir Gläubige, das Glas in der linken Hand und hier der Wasserkrug in der rechten Hand, das soll den Heiligen Geist symbolisieren. Und jetzt, dass wir gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, da können wir was tun, nämlich je nachdem, wie wir ausgerichtet sind. Wenn wir als Glas so verkehrt herum ausgerichtet sind, dann kann das Wasser da nicht rein fließen, sondern das fließt, perlt an uns irgendwie ab und dann wird da meine Hose nass und so, das wäre nicht so praktisch. Aber wir als Gläubige, wir können etwas tun, dass wir gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, nämlich unsere Ausrichtung verändern. Wenn das Glas so halb offen nach oben so schräg ist, da können wir langsam gefüllt werden. Aber wir können nicht ganz gefüllt werden. Dass wir ganz gefüllt werden können, braucht es die ganze Ausrichtung senkrecht nach oben in die richtige Richtung. Und dann können wir ganz gefüllt werden, hier mit Wasser oder mit Heiligen Geist. Und die rechte Hand, das, was Gott tut, das macht eben Gott. Gott füllt uns, aber an unserer Sache ist es, uns in rechter Weise auszurichten. Und genau das ist gemeint, wenn hier steht, werdet gefüllt mit Heiligen Geist. Ihr sollt euch in rechter Weise ausrichten und dann tut Gott das Seine. Und das ist sehr schön, was hier deutlich wird. Gott wirkt und wir wirken auch. Und das ist so wie ein Miteinander beim Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und gleichzeitig gilt, Gott tut unseren Willen nicht überstülpen, aber wir können auch Gott nicht irgendwie uns verfügbar machen. Paulus schreibt jetzt hier, werdet voll Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Loblieder und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Indem. Wenn also das Lob Gottes unser Gesprächsthema bestimmt, also wenn unser Herz, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Wenn unser Herz voll ist mit dem Lob Gottes und auch dem musikalisch mit Singen und Musizieren dem Ausdruck verliehen wird, da richten wir uns nach oben aus. Zu Gott, da öffnen wir uns für Gott, dass er uns füllen kann mit seinem Geist. Und es ist interessant, dass der Paulus in diesem Zusammenhang auch die Psalmen nennt. Die Psalmen, das ist nicht einfach nur ein Liederbuch von den Psalmen, so wie wir hier unser Liederbuch noch haben oder wie es viele andere Liederbücher gibt, sondern die Psalmen, die sind ein ganz spezielles Liederbuch. Die sind nämlich vom Heiligen Geist inspiriert. Und noch etwas ist speziell an den Psalmen, die haben ein großes Thema. Das Thema von der Königsherrschaft Gottes. Das wäre ein ganz großes Thema, die Königsherrschaft Gottes. Ich kann das heute Abend nicht erschöpfend thematisieren, wie die Königsherrschaft Gottes in den Psalmen vorkommt. Aber ein paar wichtige Punkte möchte ich doch herausstellen, die relevant für uns heute Abend sind. Die Psalmen, die reden von der Einsetzung des Messias als obersten König, aber auch, wie man ihm Widerstand leistet. Die Könige und Fürsten haben nicht gefallen, wenn der Messias eingesetzt wird. Und die Psalmen, die reden auch, dass der Messias schlussendlich als König über die ganze Welt regieren wird. Also der Herr ist König. Das ist Thema von den Psalmen. Aber die Psalmen reden auch davon, wie wir als Gläubige in der Welt leben. Die reden auch über uns Gläubige. Wir als Gläubige, wir erleben ja, wie der Messias auch Bedrängnis erlebt hat, auch Bedrängnisse und Leid in der Welt. Wir sind herausgefordert im Leben in dieser Welt, Gott, dem König, zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass er letztlich die Wege gut und richtig lenkt. Man nennt diese Psalmen, wo unser Leid, unser Klagen zum Ausdruck kommt, auch Klagepsalmen. Oder ich habe es lieber, wenn man die Vertrauenspsalmen nennt. Wenn man mitten in dem Leid der Welt doch auch lernt, Gott zu vertrauen. Davon reden auch manche Psalmen. Und ein weiterer Aspekt, der in den Psalmen vorkommt, sind die sogenannten Bußpsalmen, wo Gläubige sich versündigt haben. Da geht es ja auch wieder darum, die rechte Ausrichtung zu bekommen. Quasi hier, wenn man so ausgerichtet war, verkehrt rum ist Wasserglas, dass man sich wieder richtig rum ausrichtet, auf Gott sich ausrichtet. Und dann gibt es natürlich die vielen Lobpsalmen, wo es um Gottes Verherrlichung und zum Lob Gottes geht. Wir sehen, bei den Psalmen, da geht es weit mehr als nur um schöne Lieder, wo so das fromme Gefühl erheitert wird und wo man ermutigt wird, sondern die Psalmen, die haben das große Ziel, uns als Gläubige auszurichten mit unserem Blick auf Gott, den König. Das ist das große Thema von den Lobliedern, von den Psalmen in der Bibel. Wenn wir jetzt die Frage nochmal stellen, die ich zum Anfang gestellt habe, brauchen wir mehr Lobpreis, um ein geisterfülltes Leben zu führen? Da muss man ja sagen, ja, auf jeden Fall. Übrigens, ganz interessant, in den Psalmen und generell im Alten Testament, da wird der Messias verheißen, da werden wir aufgefordert, ein neues Lied Gott zu singen. Zum Beispiel in Psalm 98, Vers 1, singt dem Herrn ein neues Lied. Und wenn wir jetzt schauen, im Alten Testament hat man ja noch auf den Messias gewartet und wir wissen, der Messias ist gekommen, Jesus Christus ist gekommen. Und wenn man jetzt ins letzte Buch der Bibel reinschaut, in die Offenbarung, da heißt es in Offenbarung 5, Vers 9 bis 10, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und es ist wunderbar zu sehen, da hat es eine Entwicklung gegeben von Liedern in der Bibel. Die Psalmen, die auf den Messias hinweisen und hier die Schar, die singt, der Messias ist gekommen und ist, hat sein Leben für uns gelassen. Und von daher sehen wir, es gibt nicht nur die Psalmen als Lieder in der Bibel, sondern auch andere und es braucht auch neue Lieder, geistliche Lieder, womit wir uns gegenseitig ermutigen können. Wir brauchen mehr Lobpreis, um geisterfüllt leben zu können, aber nicht in dem Sinn von einer Methode, so jetzt machen wir viel Lobpreis und jetzt muss der Heilige Geist wirken, sondern wir brauchen mehr Lobpreis in dem Sinn, dass unser alltägliches Leben auf Gott, den König, ausgerichtet ist, der der König aller Könige ist, der das Weltgeschehen in seinen Händen hält, der mit uns zu seinem Ziel kommt. Gerade in einer Welt, wo vieles so chaotisch ist und die Unsicherheit zunimmt, wo manches aus den Fugen gerät, da brauchen wir diese Ausrichtung, Gott ist König. Und da kann uns der Lobpreis eben helfen, diese Ausrichtung zu haben. Wir brauchen das Lob Gottes und geistliche Lieder, gerade auch in schweren Situationen. Wir Gläubige, wir müssen auch in unserer Zeit, nicht nur zur Zeit vom Alten Testament, von den Psalmen, auch in unserer Zeit müssen wir durch manche Anfechtungen hindurch, manche schwere Wege werden wir gesetzt. Wir haben manches zu beklagen und da brauchen wir die Ermutigung, dass wir nicht im Klagen stehen bleiben, sondern wieder neu unser Vertrauen auf Gott ausrichten. Und deshalb brauchen wir geistliche Lieder, deshalb brauchen wir Loblieder. Auch geistliche Lieder brauchen wir, die das Evangelium, die das Erlösungswerk von Jesus Christus im Zentrum haben. Uns deutlich machen, wir haben einen Sündenheiland. Weil auch wir als Gläubige fallen hier und da uns in Sünde und müssen wieder umkehren. Wir brauchen die Ermutigung, zu Gott umzukehren und die Erlösung ganz neu immer wieder in Anspruch zu nehmen. Und dann brauchen wir das Lob Gottes, einfach Loblieder Gottes, wo wir Gottes Größe besingen. Auch deshalb, weil wenn wir den Fernseher anschalten oder die Zeitung aufschlagen, weil wir da so viele negative Schlagzeilen lesen und dann können wir ganz deprimiert werden. Und wenn wir den Blick haben und wir haben trotzdem einen guten, großen und mächtigen Gott, dann können wir ermutigt und voller Freude auch in dieser Welt leben. Alles klar? Theoretisch? Theoretisch wohl schon längst. Aber wichtig ist ja auch, seid Hörer und Täter des Wortes Gottes. Wie können wir das Wort, diese Ermutigung vom Lob praktisch umsetzen? Einmal im Gemeindekontext, ganz klar. Das heißt hier, redet werdet voll Heiligen Geistes, indem ihr zueinander, also immer miteinander Psalmen redet und Loblieder singt. Also das gemeinsame Lob Gottes ist enorm wichtig für uns. Warum? Weil das uns deutlich macht, wir, die wir hier versammelt sind und auch diejenigen von der Gemeinde, wo jetzt nicht hier versammelt sind, wir dienen ein und demselben König. Und dann wollen wir gemeinsam Gott loben. Und klar, so wie es eine Aktualisierung von Liedern in der ganzen Kirchengeschichte gegeben hat, so braucht es auch heute immer wieder auch eine Aktualisierung von Liedern, dass man das Gute von den alten Liedern behaltet und das Gute auch von neuen Liedern mitnimmt. Und dass wir miteinander alt und jung, diejenigen mit diesem Musikstil und diejenigen, die jenen Musikstil lieb haben, dass wir gemeinsam Gott loben. Und da bin ich enorm dankbar für das Team von der Gemeinde, wo sich Gedanken gemacht hat für die neuen Lieder. Eine ganz wunderbare Arbeit habt ihr gemacht. Vielen Dank. Und ich bin auch enorm dankbar dafür, für all diejenigen, die sich bei den Kindern und Jugendlichen einsetzen, dass da das Lob Gottes gefördert wird, im Kindersingen oder auch in der Jugend. Das ist nämlich manchmal recht herausfordernd, da das Lob Gottes zu fördern. Wenn man dann plötzlich da welche Kinder hat, die ein bisschen blöd tun, ich weiß noch, wie ich als Kind war und beim Liedersingen sei ein lebendiger Fisch und was man da alles dann gesungen hat und wie man da blöd tun sollte. Manchmal ist es einfach auch ein bisschen mühsam, aber wir haben Leute, die sich bei den Kindern und Jugendlichen einsetzen, um das Lob Gottes zu fördern. Und auch bei den Teenies, manchmal haben Teenies einfach keinen Bock und dann ist man ein bisschen passiv und dann ist es ein bisschen herausfordernd, die Teenies zu motivieren. Ja, und ich finde es genial, dass wir Leute haben, die sich einsetzen, um das Lob Gottes, um das gemeinsame Lob Gottes zu fördern. Übrigens, es gibt ja eine Gefahr von theologisch falschen Liedern. Und die Gefahr, die existiert tatsächlich. Durch manche Lieder können auch falsche Sachen transportiert werden in die Gemeinde hinein. Aber ich will auch noch auf eine andere Gefahr hinweisen. Und die finde ich viel gefährlicher. Viel gefährlicher, wie dass wir mal ein oder zwei Lieder, die nicht 100% theologisch astrein sind, singen, ist, wenn wir das Lob Gottes überhaupt vernachlässigen. Und wenn wir es vernachlässigen, das Lob Gottes in der Gemeinde zu fördern. Und deshalb ist mir das ein ganz wichtiges Thema, dass wir gemeinsam das Lob Gottes fördern. Und wenn mal was nicht gut ist, dann kann man das immer noch reklamieren und kann das dann auch irgendwie schauen, wie geht man damit um. Aber dass man einfach nicht das Lob Gottes fördert, das ist das viel, viel Schlimmere. Und von daher ist es mir ein großes Anliegen und ich will allen dafür danken, die sich dafür einsetzen, dass das Lob Gottes gefördert wird in der Gemeinde, das gemeinsame Lob Gottes. Aber wir können das Lob Gottes ja nicht nur im Gemeinsamen durchführen, sondern auch ganz individuell. Zum Glück gibt es noch das Autoradio, da kann man dann sich eine CD kaufen und da die CD reinmachen mit dem eigenen Musikgeschmack und den eigenen Liedern und andere haben ein Smartphone und andere zu Hause ein Küchenradio, wo man für solche Zwecke gebrauchen kann. Und ich möchte euch ermutigen, hört nicht einfach nur die Bum-Bum-Musik, wo sonst im Radio kommt, sondern auch die, nutzt diese Gelegenheiten, wo ihr alleine seid, euch vom Lob Gottes füllen zu lassen, das tut gut und das ermutigt einen. Übrigens bei uns zu Hause ist es manchmal so, je nachdem welches Kind gerade zu Hause ist, da kann man auch den Radio ausschalten, also die Lobpreismusik und dann tut es einfach aus dem Mund von dem einen oder anderen Kind heraus singen und so. Und das ist auch was Schönes. Manchmal kann es auch nerven, aber grundsätzlich ist es was Wunderschönes. Und dann können wir das Lob Gottes auch bei uns fördern, indem wir uns eine Gewohnheit antrainieren. Es heißt ja hier im Text, dass wir zueinander reden sollen in Psalmen. Und zueinander reden in Psalmen können wir nur, wenn wir auch geprägt sind von den Psalmen, vom Wort Gottes. Und jetzt kann man es zur Gewohnheit machen, an jedem Abend, bevor man schläft, einen Psalm zu lesen. Gut, Psalm 119 vielleicht nur, wenn man ganz starke Schlafprobleme hat, aber sonst kann man den Psalm 119 ja auch aufteilen, so ein bisschen immer zu 9 Verse oder so, die dann lesen. Und wenn man das macht, dann kommt man in einem Jahr abends zweimal durch das Psalmbuch hindurch. Und die Lernforscher unter uns, die wissen, wenn man so am Abend noch was sich einhämmert ins Gehirn, gell Joel, das kennst du, das geht dann ein bisschen so ins Unterbewusstsein, weil da ist irgend so ein kritischer Filter ausgeschaltet. Und dann prägen die Psalmen unser Unterbewusstsein, und wenn wir unterbewusst von den Psalmen, vom Lob Gottes her geprägt sind, da ist es wunderbar, da hat es Auswirkungen für unseren Alltag. Aber die Psalmen unter uns reden, Wort Gottes unter uns zusprechen, das machen einige unter uns auch in ganz schöner Weise. Nämlich, es gibt Leute, die tun die Liste von unserer App durchbeten, für jeden tun sie da kurz beten, und dann ab und zu bleiben sie bei jemandem hängen und denken, oh, der Person sollte ich eine WhatsApp schreiben, einen Bibelvers. Und dann machen die das und verbreiten so das Lob Gottes. Und manchmal gibt es da ganz positive Reaktionen, weil das genau in einer Situation eine Ermutigung war, wo man das gebraucht hat. Ist es dir auch ein Anliegen, dass deine Ausrichtung auf Gott voll auf ihn ausgerichtet ist, dass der Herr oberster König ist in deinem Leben, sodass du gefüllt sein kannst mit dem Heiligen Geist? Ich glaube, das Anliegen haben wir alle, und deshalb wollen wir uns gerade in der Welt, in der schwierigen Welt, wo wir leben, uns gegenseitig zum Lob Gottes ermutigen, sodass wir ausgerichtet auf Jesus leben können, erfüllt vom Heiligen Geist. In der Vorbereitung für den heutigen Abend wurde ich etwas überrascht, nämlich durch die Bibel. Nicht durch den deutschen Bibeltext, sondern ich habe auch in den griechischen Bibeltext hineingeschaut. Ich habe nämlich nicht nur gelesen, was steht Epheser 5, Vers 18 bis 19, sondern habe auch ein bisschen weiter gelesen. Und der deutsche Bibeltext, den habe ich gut gekannt, das war keine Überraschung für mich, sagt: alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Aber ich habe ja auch in den griechischen Text hineingeschaut, und dann habe ich festgestellt, ups, da steht ja nochmals ein Partizip, Präsens aktiv, wo man übersetzen sollte oder kann mit in dem. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geschaut und habe festgestellt, ganz viele deutsche Übersetzungen, fast alle, haben da einen neuen Satz, so wie hier in der Schlachter-Übersetzung. Aber die neue evangelistische Übersetzung, die hat das sehr schön übersetzt, nämlich die hat da auch nochmal einen in dem Satz gemacht bei der Übersetzung. Also das ist auch eine sehr gute, zu empfehlende Übersetzung. Und dann heißt der Satz: lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr Gott, unseren Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Paulus gibt uns hier also einen zweiten Hinweis, was unser Beitrag ist, um ein geisterfülltes Leben zu führen, nämlich die Dankbarkeit. Dankbarkeit, das wäre auch wieder ein Thema, wo abendfüllend oder sogar wochenfüllend wäre, womit wir uns beschäftigen können. Aber mir ist es für heute Abend zunächst einmal wichtig, dass wir vor Augen haben, in was für einer Gesellschaft wir hier leben. Hier im Bernbiet leben wir in einer sehr dankbaren Gesellschaft. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich vom Zürichbiet hierher gezügelt bin. Da hat man viel Merci gesagt, viel mehr wie in Zürich. Und ich komme ja ursprünglich von Deutschland. Und selbst in Zürich hat man mehr Merci gesagt wie in Deutschland. Also wir leben hier in einer sehr Gesellschaft, wo man sehr viel dankt und Merci sagt. Aber ich habe auch etwas beobachtet, nicht nur die kulturellen Unterschiede vom Merci sagen in den verschiedenen Regionen, sondern auch über die Zeit hinweg. Ich bin ja inzwischen auch über 20 und wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre überblicke, da muss ich sagen, in unserer Gesellschaft hat eine Anspruchshaltung stark zugenommen. Dass man schaut, was für Ansprüche habe ich, und dann holt man sich das, was man gerne hätte und sagt, ich habe mal Anspruch drauf. Und jetzt, übrigens, das Propagieren von den Menschenrechten hat auch mit dazu beigetragen, weil Menschenrecht heißt, ich habe ein Menschenrecht, und jetzt in der Schule lernt man heute die Menschenrechte, die 10 Gebote lernt man nicht mehr so, ist nochmal ein anderes Thema. Aber diese Anspruchshaltung, ich habe das Recht, das ist doch sehr stark prägend in unserer Gesellschaft, und das Merci-Sagen ist etwas zurückgegangen. Und in dieser Gesellschaft leben wir, auch als Gläubige, und drum haben wir eine Gefahr, nämlich die Gefahr, dass auch bei uns sich so ein Anspruchsdenken verankert. Und das ist gefährlich, wenn wir plötzlich unsere Beziehung zu Gott so definieren, da ist doch Gott, und Gott, ich habe doch den Anspruch, dass du so und so handelst in meinem Leben, ich habe das und das getan und ich habe mich so eingesetzt und jetzt habe ich doch den Anspruch. Das ist gefährlich. Wir sind dann geprägt von der Gesellschaft, und durch ein Anspruchsdenken Gott gegenüber werden wir nicht gefüllt mit dem Heiligen Geist, sondern mit einer dankbaren Haltung. Und deshalb wollen wir, dass wir für uns mitnehmen, eine dankbare Haltung gegenüber Gott haben und nicht eine Anspruchshaltung. Aber Herr, ich habe doch und jetzt habe ich es verdient, und warum folgst du mir nicht so gut? Nee, sondern ich möchte Gott zur Verfügung stehen und ich möchte ihm danken. Dankbar sein Gott gegenüber für alles. Alle Zeit? Eine Herausforderung, oder? Wir haben tatsächlich einen Haufen Grund, Gott zu danken. Vor allem zuerst für das Erlösungswerk von Jesus Christus, wo er für uns vollbracht hat auf Golgatha. Wir haben Grund zu danken für die Gemeinde, für die Gemeinschaft mit unseren Glaubensgeschwistern. Wir können Gott danken für den Wohlstand und den Frieden, wo wir hier in der Schweiz haben können. Für die Nahrung, für ein Dach über dem Kopf, für Freiheit, Glaubensfreiheit. Das ist alles nicht selbstverständlich, wenn man sich andere Länder anschaut und auch wenn man sich die Geschichte der Schweiz anschaut. Wenn man sieht, wie mit den Täufern im 16. Jahrhundert umgegangen wurde, eine Katastrophe, da hat es keine Religionsfreiheit für die Täufer gegeben. Und wenn man sich die Hungersnöte in der Geschichte, wie es vor 100, 200 Jahren in der Schweiz aussah, es gab sehr, sehr schwierige Zeiten, wo nicht so vom Wohlstand geprägt waren wie heute. Also wir können dankbar sein für das viele Gute, was Gott uns schenkt, aber alle Zeit für alles danken. Für den Ehepartner, da dankt man natürlich zuerst, wenn man vor dem Traualtar steht, da freut man sich, dass man jemanden erwischt hat, wo Ja gesagt hat. Aber mit der Zeit lernt man ja dann den Ehepartner auch kennen und seine Ecken und Kanten. Und dann, wenn der Ehepartner eben anderer Meinung ist, danken für den Ehepartner. Oder Kinder sind eine Gabe Gottes, und wenn da so ein frisch gebackenes Baby auf die Welt kommt, wenn es nicht allzu sehr schreit, dann ist es ja wunderbar. Und irgendwann muss man Windeln wechseln und irgendwann wird das Kind ein Teenager und nicht immer macht das Kind, was man als Eltern so will. Dankbar sein alle Zeit für die Kinder. Oder man fährt Auto, das Autofahren ist ja sowas Praktisches, aber manchmal fährt man auch ein bisschen zügig Auto und dann macht es Blitz, der Blechpolizist hat zugeschlagen. Dankbar sein für den Blechpolizist. Corrie ten Boom und ihre Schwester Betsy ten Boom, die waren zur Nazizeit, weil sie Juden versteckt hatten, im Konzentrationslager. Und da hielten sie Bibelstunden. Und dann gab es in dieser Baracke Läuse und Flöhe. Dankbar sein für die Läuse und Flöhe. Und damals haben sie gerade über Epheser 5, Vers 20 eine Bibelstunde gehalten. Und dann hat die eine Schwester die andere angestupft. Und jetzt sollen wir dafür auch danken. Und da hat die eine Schwester gesagt, ja, auch dafür. Und die andere Schwester, die konnte es einfach nicht übers Herz bringen, dafür auch zu danken. Aber es steht ja geschrieben. Was macht das mit uns, wenn wir eine dankbare Haltung Gott gegenüber haben für alles, auch in schwierigen Situationen? Wir sagen damit Ja zu Gottes Wegen. Wir sagen damit, es muss nicht alles nach meinem eigenen Willen laufen. Gottes Wille ist entscheidend. Nicht mein Wille ist entscheidend. Entscheidend ist der Weg, den Gott mich führt, nicht den Weg, den ich mir selber ausgedacht habe. Und wenn Gottes Wege für mich nicht unbedingt die einfachsten Wege sind, dann will ich das annehmen. Und eine dankbare Haltung zu haben, bewirkt eben das, dass wir die Wege, die Gott uns führt, annehmen können. Und die dankbare Haltung bewirkt aber in uns noch was Zweites, nämlich sie drückt das Vertrauen Gott gegenüber aus, dass er uns die richtigen, guten Wege führt. Gottes Wege sind nicht immer die einfachsten Wege, aber sie sind heilige Wege, sie sind gute Wege, sie sind gerechte Wege, sie sind die richtigen Wege. Und durch unseren Dank drücken wir aus, Herr, ich danke dir, dass du mich richtig führst. Das Werk, das du mit mir angefangen hast, das wirst du auch vollenden. Und so eine Situation, so eine dankbare Haltung, die bewirkt, dass wir dann ganz anders mit den schwierigen Situationen umgehen können. Achten wir mal drauf, in der Ehe, wenn man dankt für den Ehepartner, auch wenn er nicht die gleiche Meinung hat, die Diskussion, die man dann mit ihm hat, findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Man tut nicht meinen Willen auf Biegen und Brechen nicht durchsetzen, sondern man fragt, was will Gott, und ich will meinen Ehepartner als Ergänzung annehmen. Und das Gleiche auch mit den Kindern. Bei Corrie und Betsy ten Boom im Konzentrationslager war das so, dass zumindest ja die eine Schwester dann für die Läuse und Flöhe gedankt hat. Und die Corrie ten Boom hat später dann einen KZ-Aufseher kennengelernt. Und der hat ihr dann gesagt, weißt du, warum wir nie in eure Baracke gekommen sind und ihr dann ungestört diese Bibelstunden halten konntet? Wegen den Läusen und Flöhen. Also Gott hatte seinen Plan damit. Auch wenn das lange verborgen war für die Corrie ten Boom, warum Gott da diese Läuse und Flöhe geschickt hat. Aber Gott hatte seinen Plan damit. Und so wollen wir eine dankbare Haltung Gott gegenüber haben, weil er uns so füllen kann mit seinem Geist. Schauen wir weiter in Epheser 5, auch den Vers 21. Da heißt es in der Schlachterübersetzung, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und wenn man die neue evangelistische Übersetzung liest, da heißt es, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Und anscheinend steht da im Griechischen tatsächlich nochmal eine Partizip-Präsens-Aktiv, und dem ist tatsächlich so, ich habe es kontrolliert. Und zu einem geisterfüllten Leben gehört es dazu, dass wir uns auf Gott ausrichten, haben wir gehört. Lob Gottes, Psalmen, von den Psalmen uns prägen lassen. Zu einem von vom Geist Gottes geprägten Leben gehört eine dankbare Haltung dazu. Und zu einem vom Geist Gottes erfüllten Leben gehört eine dienende Gesinnung dazu. Und wie können wir eine dienende Gesinnung an den Tag legen? Paulus schreibt es hier, indem wir uns gegenseitig unterordnen. Wenn Gott uns mit dem Heiligen Geist füllt, dann macht er das nicht mit dem Sinn, dass wir einfach gefüllt sind mit dem Heiligen Geist und fertig, sondern dafür, wenn ich jetzt das Glas füllen würde, so, und dann noch ein bisschen weiter, irgendwann wird das Glas ja überfließen mit Wasser. Und genau das ist der Sinn, warum Gott uns mit dem Heiligen Geist füllt, dass es nicht nur bei uns innen drin ist, dass wir eine gute geistliche Lebensweise haben und die Leute dann bestaunen können, oh, die Helena, die ist aber eine geisterfüllte Frau, oder der Christian, was für ein geisterfüllter Mann, und dass dann alle Leute nur staunen, was für geisterfüllte Menschen da in der AB Bern sind. Nein, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern der Sinn der Sache, warum Gott uns mit dem Geist füllt, ist, dass wir die Kraft, die Gott uns schenkt, die Begabung, die Gott uns schenkt, dass wir das einsetzen zum Segen für andere Menschen, sodass der Geist Gottes in uns und durch uns hindurch wirken kann. Das ist der Sinn der Sache. Übrigens, wo Jesus den Heiligen Geist angekündigt hat, seinen Jüngern bei seiner Himmelfahrt, da hat er ja gesagt, ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen Geist, wenn er auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Also der Zeugendienst, das Überfließende, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und damit wir gefüllt, überfließend gefüllt werden können mit dem Heiligen Geist, braucht es von uns wie eine dritte Voraussetzung, nämlich die Bereitschaft, Gott zum Dienst bereit zu stehen. Dass ich Gott sage, ich möchte als dein Werkzeug dir zur Verfügung stehen. Was bedeutet das konkret? Gott zur Verfügung stehen als Werkzeug? Das bedeutet konkret in der Familie, wenn der Ehepartner halt anderer Meinung ist, dass ich nicht meiner eigenen Meinung durchboxe, sondern ich stelle mich jetzt in der Situation Gott als Werkzeug zur Verfügung. Und tue innerlich kurz innehalten und beten, Herr Jesus, ich möchte dir als Werkzeug zur Verfügung stehen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und was ist jetzt das Richtige von dir, Herr? Das bedeutet nicht, dass man immer das tun muss, was der Ehepartner einem dann so befiehlt, sondern ich will mich ja gebrauchen lassen als Werkzeug von Gott. Nicht, ich bin ein Werkzeug von meinem Ehepartner. Und da ist so ein Innehalten ganz wichtig. Und genau dasselbe mit den Kindern, wenn man ein bisschen herausgefordert ist mit der Kindererziehung, weil die Kinder nicht so wollen wie ich, dann ist es manchmal ganz gut, weil nicht immer ist der Wille von den Erziehenden auch der Wille Gottes. Manchmal braucht es da auch Korrektur. Der Wille Gottes ist ja, dass seine Liebe sichtbar wird in der Familie. Und die Kinder, die müssen auch erzogen werden, aber auch die Eltern müssen korrigiert werden. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir auch immer wieder innehalten und beten, Herr, was ist dein Wille? Führ du mich im Familienleben und im Gemeindeleben? Da wollen wir auch als Diener zur Verfügung stehen. Und als Diener in der Gemeinde zur Verfügung stehen, das bedeutet, dass wir nicht mit der Einstellung in den Gottesdienst oder zu Gemeindeanlässen gehen, was bringt's mir? Und ja, wenn halt meine Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dann ja, soll die Gemeinde halt selber schauen, wie sie zurechtkommt. Sondern wir wollen in die Gemeinde gehen und uns am Gemeindeleben beteiligen mit der Frage, wie kann ich segensbringend in die Gemeinde hineinwirken. Das bedeutet, sich einander unterordnen. Schauen, wie kann ich zum Segen für den anderen werden. Und auch in der Welt, im Berufsleben oder in der Nachbarschaft, da wollen wir uns als Diener Gottes zur Verfügung stellen und fragen, wie kann Gott mich gebrauchen für meine Mitmenschen. Und wo wir diese drei Indems beachten, auf Gott ausgerichtet leben, eine dankbare Haltung haben, ihm zur Verfügung stehen als seine Diener, da haben wir die Verheißung, dass Gott uns erfüllt mit dem Geist Gottes, der durch uns wirkt und in uns wirkt. Aber wie der Heilige Geist genau dann wirkt bei uns, das ist ganz unterschiedlich, weil wir sind an ganz unterschiedlichen Stellen von Gott berufen, aber das lasst uns ein Anliegen sein, dass wir erfüllt vom Heiligen Geist unser Leben führen, und deshalb wollen wir danach trachten, auf Gott ausgerichtet leben, dankbar sein und uns ihm immer wieder zur Verfügung stellen. Übrigens ist es ganz interessant, wenn man die Apostelgeschichte betrachtet, wie die Jünger das beherzigt haben. Sie haben Gott allgemein gedient und dann kam wie punktuell in speziellen Situationen wie das Reden des Heiligen Geistes oder wie Gott dann speziell gewirkt hat. Und genauso ist es auch bei uns. Wir stehen Gott allgemein zur Verfügung, sind ausgerichtet auf ihn. Und dann kann es Momente geben, wo der Heilige Geist uns hier oder da mal auch in besonderer Weise gebraucht. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für dein Wort, und uns ist es wirklich ein großes Anliegen, ausgerichtet auf dich unser Leben zu führen. Führ und leite uns, und du siehst auch die Punkte in unserem Leben, wo wir, ja, wo bei uns das Glas so halb gedreht ist und wo wir wie eine neue Ausrichtung brauchen. Hilf du uns, dass du uns ganz füllen kannst und überfließend füllen kannst, sodass viel Segen auch aus unserem Leben hervorgehen kann. Amen.